Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe jetzt kein Intro vorbereitet, obwohl wir die 50. Folge gerade aufzeichnen.
Wahnsinn.
Unfassbar, oder?
Und ich war immer mit dabei, als Hörer. Und heute zum ersten Mal als Gast.
Wahnsinn. Das bei der 50. Folge, also eine große Ehre.
Definitiv.
Ich hoffe doch. So, ich begrüße jetzt einfach mal. Ich fange jetzt einfach mal an. Willkommen zum Anschlusstreffer, zur 50. Ausgabe des Anschlusstreffers. Eine neue Spieltagskontrolle. Wir begleiten euch auch über Ostern durch die Bundesliga. Wir, das bin heute mal wieder ich, Nils Babbel, und mir gegenüber sitzt Jannis Bundenkötter. Jannis, wie geht's?
Mir geht's wunderbar. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein heute.
Du bist ja nicht nur Fußballfan, sonst wärst du ja nicht hier, sondern auch Radiomoderator. Mal ganz kurz, ja, ein bisschen genau. Promo, wo kann man dich hören?
Bei Radio Zusa, ich bin der Morgenmoderator, 6 bis 10, immer montags bis freitags. Da gibt es dann regionale Infos und ein bisschen Musik. Ja, genau.
Sehr gut. Ja, unbedingt reinhören, natürlich. und ja, Jannis und ich werden euch jetzt mal durch den Bundesligaspieltag führen. Es ist viel passiert. Es gab ein großes Topspiel in Leipzig, es gab ein großes Topspiel in Dortmund und wir werden darüber reden. Und heute fühlt sich das sogar richtig professionell an, weil wir sind hier in deinem Wohnzimmer im Studio von Radio Zusa, hatten zwar einige Komplikationen, aber ich glaube, das haben wir jetzt beheben können.
Ich denke auch.
Jannis, erzähl mal, wie hast du den Spieltag verfolgt?
Es gab auf jeden Fall keine großen Überraschungen, also alle Ergebnisse des Spieltages waren auch in etwa so zu erwarten. Dementsprechend, relativ unspektakulär das Ganze.
Der Vollständigkeit halber, es handelt sich natürlich um den 27. Spieltag. Wir haben noch 7 Spiele vor uns. Und bevor wir jetzt durch die Spiele gehen, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören.
Anschlusstreffer,
der Fußball-Podcast.
Bayern München ist deutscher Meister 2021. Kann man das so sagen, Jannis?
Das kann man definitiv so sagen. Also wenn sie selbst ohne Lewandowski es schaffen, die Leipziger zu schlagen, dann ist das Ding auf jeden Fall durch. Denn sie haben ja noch Goretzka, ne?
Sie haben Goretzka, absolut. der den Siegtreffer beim 1:0 über RB Leipzig erzielt hat. Mein Eindruck war, dass es wirklich ein Top-Spiel war. Defensiv beide Teams relativ stark. Gerade in der ersten Halbzeit gab es wenige Torchancen auf beiden Seiten. Die Bayern dann aber eben effizient mit 1:0 in die Pause gegangen. Zweite Halbzeit war dann ja ein komplett anderes Spiel, weil Leipzig zu Torchancen kam. In meinen Augen auch das deutlich bessere Team und aktivere Team war. Am Ende haben sie aber es eben nicht geschafft, noch den Ausgleich zu erzielen, sodass Bayern das Ding halt über die Zeit gebracht hat. 1:0 Sieg für Leipzig natürlich sehr bitter. Jetzt sind es 7 Punkte auf die Bayern. Und wenn man 7 Spieltage vor Schluss mit 7 Punkten Vorsprung soweit vom zweiten war, dann hat man die Meisterschaft eigentlich nicht mehr verspielt. Traust du das den Leipzigern denn irgendwie noch zu?
Nein, dafür sind die Bayern zu konstant. Die werden die restlichen Spiele auch noch gewinnen. Und dementsprechend ist da für die Leipziger auch gar nichts mehr zu holen.
Ja.
Auch durch den Ausfall von Lewandowski. Man hat wieder gesehen, welche Qualität die Bayern auch ohne ihn auf den Platz bringen. Dementsprechend, ja, können sich die Leipziger das abschminken. Aber ich glaube, die rechnen auch sowieso nicht damit, dass sie da noch irgendwas in die Richtung holen können.
Ja, die Bayern ja mit Choupo-Moting vorne, ja, Goretzka dahinter. Aber Choupo-Moting für dich eine Alternative, auch jetzt in der Champions League am Mittwoch gegen PSG?
Definitiv. Also hat in den letzten Spielen wirklich gezeigt, was er drauf hat. Ist natürlich kein Lewandowski-Ersatz, aber auf jeden Fall eine gute zweite Wahl hinter Lewandowski.
Gnabry nur auf der Bank, auch sicher nicht das, was er sich erhofft hat, jetzt gerade im Hinblick auf die entscheidenden Spiele. Ich bin dahingehend auch sehr gespannt, wie die Bayern in Paris auftreten werden. Defensiv, auch das muss man sagen, hat man mit Lucas Hernandez auf der Linksverteidigerposition gespielt. Man musste ja umbauen, Boateng gesperrt, Davies gesperrt. Hernandez wie ich finde, auch als Bayern-Fan ein Spieler, den man gern zuschaut, weil der sich ja in jeden Zweikampf wirklich reinhaut. Mhm. Er ist ja wirklich auch defensiv ein echter Leader. Und mit ihm in der Startelf hat man bislang noch nicht ein Spiel verloren. 19 Siege und 4 Unentschieden, glaube ich, bislang. Also
ein gutes Omen.
Ein gutes Omen, und trotzdem ist der nicht gesetzt. Also schon Wahnsinn, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also Luca Hernandez wahrscheinlich dann ja auch gegen Paris mit einer guten Chance in die Startelf zu rücken, weil gerade in der Defensive ist er nochmal stabiler als Alphonso Davies. Dafür muss man sagen, offensiv ist er natürlich nicht der Antreiber, anders als Davies. Gut, es mag allein schon am Tempo liegen, aber also, wir haben gerade festgehalten, Bayern ist deutscher Meister, das siehst du so, das sehe ich so, und für RB Leipzig geht es natürlich jetzt noch um den DFB-Pokal. Glaubst du, dass sie da zumindest erfolgreich sein werden?
Jetzt muss ich nochmal einmal kurz nachgucken, gegen wen der spielt.
Ja, das steht ja noch gar nicht fest.
Das ergibt sich aus dem Spiel Bremen gegen Regensburg.
Genau.
Ja, aber bei den beiden Gegnern, bei aller Liebe, muss man natürlich sagen, das ist eine Pflichtaufgabe für RB Leipzig, und das werden sie sich auch nicht nehmen lassen.
Okay, wenn du das sagst, sehe ich aber genauso, gerade im Hinblick auch auf die Konkurrenz. Klar, Borussia Dortmund auch noch mit Chancen auf den Titel, aber die Form der beiden Teams ist dann doch unterschiedlich, weil man muss ja eine Sache mal festhalten. Leipzig hat am Samstag ein überragendes Spiel abgeliefert. Sie waren im Chancenplus, alle Statistiken pro Leipzig. Und das gegen den FC Bayern, zwar ohne Lewandowski, aber trotzdem immer noch gegen den FC Bayern wenig Torchancen zugelassen. Und dann fehlt da vielleicht aus meiner Sicht einfach der Stürmer, der Timo Werner-Ersatz, den sie einfach nicht haben.
Genau.
Also so ein Wout Weghorst, André Silva sind ja genau diese Spielertypen, die dann dahinter kommen, ne?
Bei Wolfsburg, ich glaube, genau so ein Spieler fehlt auch den Leipzigern, um eben die Bayern zu schlagen. Weil man hat gesehen, die hatten Chancen. Aber so ein richtig kaltschnäuziger, effektiver Stoßstürmer, das ist genau das, was RB Leipzig braucht, um mit den Bayern mitzuhalten. Das hatten sie diese Saison nicht. Und deswegen sind sie auch, ja, 7 Punkte hinter den Bayern.
Ja, immer noch die beste Defensive gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg. Ja, über die werden wir gleich natürlich auch noch sprechen. RB Leipzig aber auch nur 48 Treffer im Vergleich. Bayern, klar, ist nochmal eine andere Qualität in der Offensive insgesamt, aber 79 Tore. Also über 30 Treffer, insgesamt 31 Treffer mehr erzielt. Das ist schon eine Hausnummer.
Das spricht für sich, ja. Deswegen stehen sie auch zu Recht da oben.
Genau, und das ist, wie du sagtest, dann vielleicht auch in den einzelnen Partien das, was Leipzig eben fehlt.
Genau.
Weil es ist natürlich nach wie vor so, gegen die Bayern musst du einfach die Chancen nutzen. Ne? Naja, okay, also das haben wir soweit besprochen. Das zum Spiel, wie gesagt, ich finde, es hat taktisch sehr viel hergegeben. Wenn man aber auch das Drumherum sich mal anschaut. Hansi Flick, natürlich wurde er nach dem Spiel befragt. Oliver Kahn wurde vor dem Spiel befragt. Was passiert mit Flick ab Sommer? Er soll Nationaltrainer werden, der DFB scheint sich das zu wünschen, es verdichten sich ja auch die Anzeichen, und sowohl Kahn als auch Flick haben da ja keine allzu klaren Aussagen getätigt. Glaubst du, dass es Flick wird nach dem ganzen Drumherum, das jetzt am Wochenende passierte, denn niemand wollte so richtig darauf eingehen?
Also Hansi Flick kann ich mir beim DFB natürlich sehr gut vorstellen, einfach weil er weiß, wie das Ganze funktioniert. Er war Assistent von Jogi Löw viele Jahre lang und hat eben auch gezeigt beim FC Bayern, dass er mit Starspielern umgehen kann. Das ist ein ganz wichtiger Pluspunkt. Da ist er auf jeden Fall Stefan Kunz etwas voraus, der eben mit solchen Spielern noch nicht zusammengearbeitet hat. Deshalb würde ich mir auch Hansi Flick als Nationaltrainer wünschen, einfach auch, weil er viele Spieler sehr gut kennt und weil ich ihm das einfach auch zutraue. Und einem Trainer, der mit den Bayern alle 3 Titel geholt hat, beziehungsweise alle 4 Titel geholt hat. Nee, mit dem Supercup sind sogar 5 Titel.
Mit dem Weltpokal sogar 6.
Mit dem Weltpokal sogar 6. Dementsprechend ist er auf jeden Fall der richtige Mann. Nur glaube ich nicht, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern ihn gehen lassen werden.
Ja, schon eine krasse Aufgabe gleich mal für Oliver Kahn, neuer Vorstandsboss dann. Und dann sich direkt mit so einem Thema rumzuschlagen, ist natürlich nicht einfach. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass man Hansi Flick den Weg frei machen würde. Wenn er jetzt wieder die Champions League gewinnt und den Titel damit verteidigt, wieder deutscher Meister wird, DFB-Pokal, wir erinnern uns an das Spiel in Kiel, das ja nicht so ausgegangen ist aus Münchner Sicht, wie man sich das erhofft hat. Aber trotzdem ist die Saison dann immer noch wahnsinnig erfolgreich, ne? Wenn du die Champions League allein schon verteidigst.
Das haben sie jetzt auch gestern wieder gegen Leipzig gezeigt. Also ja. Die machen alles richtig da in München.
Und dann kann ich mir nämlich schon vorstellen, dass man sagt, eigentlich wäre es okay, Hansi Flick ziehen zu lassen, auch zum DFB. Bloß es gibt in meinen Augen gerade keine Alternative. Wenn beispielsweise Hoeneß in Hoffenheim abliefern würde und der eine Mega-Saison spielte, ja, dann kann ich mir vorstellen, würde man den vielleicht holen, weil das wäre dann das nächste große Talent, das schon in der Bundesliga gezeigt hat, was es kann. Aber da sehe ich eigentlich gerade auf dem Trainermarkt eigentlich niemanden außer Julian Nagelsmann. Aber der ist in Leipzig auch noch nicht fertig. Und von daher kann ich mir keine richtige Alternative zu Flick bei Bayern vorstellen. Und Flick wäre wahrscheinlich die beste, wie du das gerade auch schon sagst, DFB-Alternative für Joachim Löw nach der Europameisterschaft im Sommer. Also das bleibt abzuwarten. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Jetzt haben wir über Bayern gesprochen, jetzt haben wir über Leipzig gesprochen, über Hansi Flick. Lass uns mal auf Dortmund zu sprechen kommen, weil das, was dort passiert, ist ja irgendwie ganz, ganz komisch. Es fing ja mit Edin Terzic nicht so wahnsinnig gut an. Der hat sich dann aber da reingearbeitet und sie haben Spiele gewonnen, gegen Sevilla in der Champions League auch weitergekommen mit einer auch Moral im Team, die man so nicht kannte in den letzten Jahren. Da hatte man dann die Hoffnung, ach, jetzt läuft's wieder und die Champions League schaffen wir noch.
Problem ist das gleiche wie unter Flick, wollte ich schon sagen. Problem ist das gleiche wie unter Lucien Favre, die Konstanz. Die fehlt. So, da sind ein, zwei gute Spiele, vielleicht auch mal drei hintereinander, die überragend sind, wo man denkt, jetzt ist der BVB wieder im Aufschwung und knüpft oben an, aber dann fängst du dir eine Niederlage gegen Köln oder gegen Mainz. Ja. So. Und genau das hat sich unter Terzic nicht geändert und jetzt gegen Eintracht Frankfurt, das war natürlich ein entscheidendes Spiel, gerade im Kampf um die Champions League Plätze, das sie außer Hand gegeben haben, und so ein Spiel musst du mit den Ambitionen, die der BVB hat, auch gegen so eine starke Mannschaft wie Eintracht Frankfurt gewinnen, wenn du da oben mitspielen willst, und dementsprechend, ja, glaube ich, war es das tatsächlich auch mit den Champions League Ambitionen von Borussia Dortmund, also nicht mit den Ambitionen, aber ich glaube, ja, da ist jede Hoffnung verpufft.
Ja, 7 Punkte sind es auf Rang 4 mittlerweile. Das ist ja eigentlich wie im Titelkampf. Und da sagen wir ja auch schon, die Bayern lassen sich das nicht mehr nehmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Eintracht Frankfurt sich das noch...
Genau, das ist eben das Problem des BVB. Wolfsburg und Frankfurt sind wahnsinnig konstant und der BVB eben nicht. Und 7 Punkte sind tatsächlich eine ganze Menge. Und bei der Konkurrenz ist es, glaube ich, aussichtslos für den BVB.
Ja, bitter auf jeden Fall. Und ich fände es gar nicht so schlimm, wenn der BVB nicht mal ein Jahr nicht Champions League spielt. Das ist mal okay, das muss ein junges Team dann vielleicht auch mal verkraften. Bloß hat man ja schon so wahnsinnig ambitionierte Spieler, Jadon Sancho und vor allem Erling Haaland.
Ja.
Und der wird dann ja weg sein, oder? Wie siehst du das?
Der wird definitiv weg sein. Es gab ja jetzt auch schon Gespräche mit seinem Vater und dem Berater in Madrid und Barcelona. Und das ist natürlich jetzt, glaube ich, vor dem Spiel gegen Frankfurt auch ein höchst ungünstiger Zeitpunkt gewesen, weil es eben ein so wegweisendes Spiel war und Haaland hat auch wieder mal so ein bisschen seine Kaltschnäuzigkeit und Effektivität vermissen lassen in diesem Spiel, und ich glaube auch schon, dass das im Kopf bei ihm und den anderen Spielern eine Rolle spielt, und dementsprechend fand ich diesen Zeitpunkt wahnsinnig, wahnsinnig blöd. Und wenn man mitbekommt, dass sich schon so früh in der Saison der Berater und der Vater zusammensetzen mit Verantwortlichen anderer großer Clubs, dann glaube ich auch, dass der weg sein wird. Wenn sie die Champions League nicht erreichen, sowieso, aber selbst wenn, kann ich mir vorstellen, dass Haaland einen Wechsel im Sommer bevorstehen wird.
Natürlich. Und das wäre dann natürlich wahnsinnig bitter. In 50 Pflichtspielen 49 Tore für den BVB. Also eine irre Quote, die hatte, soweit ich weiß, nicht mal Cristiano Ronaldo. Den zu ersetzen, also das ist eine Mammutaufgabe dann für jeden BVB-Verantwortlichen, weil er nicht zu ersetzen ist. Ich glaube, so einfach kann man das sagen. Ich als Bayern-Fan habe ja auch schon Angst davor, wenn Lewandowski irgendwann mal aufhört. Aber bei Haaland sehe ich es fast noch krasser.
Genau, und selbst mit einem Erling Haaland schaffen sie es nicht, auf Champions-League-Niveau zu spielen.
Ja, weil, das verstehe ich dann halt nicht. Du hast ein Spiel, in dem es fast um alles geht. Es geht um die ganze Saison. Du kannst wieder wirklich ranrücken, bis auf 3 Punkte. Oder? Bis auf 1 Punkt sogar.
Ja.
Bis auf einen Punkt. Und das schaffst du dann halt nicht. Und auf da, und dann frage ich mich, warum man auch so auftritt, weil das war ein Spiel, das der BVB nie zu 100% kontrolliert hat, zu keinem Zeitpunkt. Anders Eintracht Frankfurt, die waren eigentlich immer präsent und dann gerade zum Ende wollten sie dieses Spiel gewinnen und das war auswärts wohlbemerkt. Und sie hatten ja noch Chancen, Silva hatte noch eine Chance, Jovic hatte noch eine Chance, ehe Silva dann auch den Siegtreffer erzielte. Und was bei Frankfurt dann ja wirklich aus meiner Sicht beeindruckend ist, ist dieser Zusammenhalt im Team, dass du nach diesem Siegtreffer wirklich auch gesehen und gespürt hast,
genau,
wie die da abgegangen sind.
Und definitiv auch die Spielfreude, ne? Also beim BVB wirkte das alles so verkrampft und so angestrengt und bei Frankfurt war einfach diese Leichtigkeit zu spüren. Diese Flanken von Kostic, das hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen, dann die Abnahmen, also es war wirklich der Wahnsinn und genau das ist das, was dem BVB gerade fehlt.
Ja, der BVB hat tatsächlich ein Problem auch in allen Mannschaftsteilen, im Tor, in der Abwehr hast du niemanden außer Mats Hummels, der ja sogar noch den Treffer erzielte.
Ja.
Im Mittelfeld, weiß ich nicht, Mo Dahoud beispielsweise wurde ja auch nur eingewechselt, aber schießt über die Südtribüne hinweg auch irgendwie nicht die Qualität, die du dann eben brauchst. Und im Angriff hast du halt nur Haaland. Auch ein Marco Reus läuft ja seine Form seit Monaten hinterher.
Marco Reus ist so ein bisschen beim BVB das, was Timo Werner bei Chelsea ist.
Zurzeit schon, bloß dass bei Werner irgendwie nur der Knoten einmal wieder platzen muss und bei Reus habe ich leider schon so ein bisschen
das Gefühl, dass er seinen Zenit schon überschritten hat.
Richtig,
ne?
Ja. Richtig. Und ja, ich weiß nicht, inwieweit auch Marco Reus für Joachim Löw im Sommer ein Thema sein wird, was die EM betrifft. In der Form ist das jetzt keine große Verstärkung.
Nee, auf keinen Fall.
Also beim BVB läuft einiges schief und auch Marco Rose, wenn er dann kommen wird und wahrscheinlich sogar nur in der Europa League dann antritt, auf den werden auch harte Wochen zukommen, weil das Team muss geformt werden, du brauchst ganz viele neue Spieler, mal wieder ein Umbruch und wahrscheinlich, das ist ja die Philosophie, wird man wieder viele junge Spieler holen und das dauert dann halt. Mhm. Und dann vorne im Angriff, also ich weiß nicht, wer da kommen könnte, mir fällt da spontan jetzt auch kein Name ein. Ich habe jetzt unter der Woche gehört, dass Alexander Nübel ein ernsthaftes Thema beim BVB ist. Und wenn du schon jetzt den Ex-Schalke-Keeper und Ersatztorhüter der Bayern auf deine Wunschliste packst, dann hast du es halt auch bitter nötig, ne? Und ich bin sehr gespannt, was diese Personalie angeht, muss man wirklich mal sagen, weil das wäre ja schon eine coole Story. Und ich glaube, die Schalker würden ihm das dann
Noch übler nehmen
als den Wechsel zum FC Bayern.
Ja, wenn dann wieder Fans im Stadion sind, dann will ich nicht wissen, was da los ist, wenn Nübel zwischen den Pfosten steht.
Ja,
ich hoffe, er wird es nie erleben müssen.
Ja, wobei ein Derby zwischen Dortmund und Schalke wird es ja auch erstmal wahrscheinlich nicht geben.
Nein, stimmt. Ja, das habe ich gerade gar nicht bedacht. Ja,
siehst du?
Da hast du natürlich recht.
Ach Mann, ey. Ja, auch das ist so traurig und auch darüber könnte man jetzt widersprechen über Schalke 04. Hüntelaar hat getroffen.
Ja.
Und der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. War eigentlich einer der besten Schalker.
Der hat mich auch total überrascht, muss ich sagen.
Ich habe den noch vor 3 Wochen, glaube ich, in der Aufzeichnung mit Tim Niemeyer, habe ich Hüntelaar noch stark kritisiert, beziehungsweise die Schalker Führung kritisiert für genau diesen Transfer. Muss ich jetzt allerdings mal ein bisschen widerlegen, indem ich sage, dass Hüntelaar jetzt ein sehr gutes Spiel gegen Leverkusen machte. Generell war der Auftritt okay. Mhm. Darauf lässt sich aufbauen. Der Klassenerhalt, ich glaube, das sagen wir hier seit Wochen, ist schon längst in weite Ferne gerückt und nahezu
unmöglich.
Unmöglich, oder?
Ja, das nahezu können wir dann auch streichen.
Ja, danke. Perfekt, so, Schalke abgehandelt in nicht mal 30 Sekunden. Das haben wir noch nie geschafft. Sehr gut. Aber als nächstes würde ich mit dir vielleicht auch nochmal doch um die Region um Schalke herum sprechen. Ja. Und das meine ich jetzt nicht geografisch, sondern tabellarisch. Arminia Bielefeld, 1. FC Köln, Mainz 05, Hertha BSC. Mhm. Das sind ja die 4 Teams, die eigentlich noch realistisch gesehen um den Klassenerhalt kämpfen.
Ja, und das ist wahnsinnig eng.
Und irgendwie war dieses Wochenende auch schon wieder so, dass man nicht eindeutig schlauer geworden ist, weil wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Ergebnisse anschauen, und du hast ja eingangs in der Folge schon erwähnt, es ist nicht viel Überraschendes passiert, die Ergebnisse spiegeln ja eigentlich so ein Stück weit auch die Tabelle wieder,
ja.
Dann können wir ja beobachten, dass die Hertha im großen Hauptstadtderby nicht gewinnen konnte, aber auch nicht verloren hat. Ich glaube, so kann man das ja sagen, wenn man gegen den Tabellen-Siebten spielt. Auch wenn das aus Hertha-Sicht und dem blau-weißen Herz sicher wehtut.
Genau, sie sind als Außenseiter in das Spiel gegangen, haben Punkt mitgenommen, ist im Abstiegskampf auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, stehen auf Platz 14. 3 Punkte wären natürlich eigentlich auch Pflichtaufgabe gewesen, auch gegen Union, auch wenn die im Moment sehr stark sind. In der Situation, in der Hertha gerade ist, können sie sich das eigentlich nicht erlauben, da nur unentschieden zu spielen. Aber gut, ein Punkt, der sehr wichtig ist und dementsprechend bleibt es weiterhin spannend.
Ja, wir können einfach Platz 15 direkt ansprechen. Mainz 05 im direkten Duell gegen Arminia Bielefeld. Mainz macht Spaß eigentlich, oder?
Mainz hatte den deutlich frischeren Eindruck gemacht. Die hatten unheimlich viele Chancen gehabt, fand ich, das ganze Spiel über. Und hätten es auch verdient gehabt, da 3 Punkte mitzunehmen. Waren auf jeden Fall gegen Bielefeld die bessere Mannschaft. Und ich sehe für Mainz auch bessere Chancen, wenn es um den Klassenerhalt geht.
Auf jeden Fall. Von den 4 Teams, die wir gerade jetzt angesprochen haben, ist Mainz ja eigentlich das Team mit dem meisten Optimismus, den man auch ihnen ansehen kann, weil sie sowohl in der Defensive recht stabil stehen, als eben auch offensiv endlich mal wieder attraktiveren Fußball spielen. Der erste FC Köln, das andere oder das dritte Team hier im Bunde auf Rang 16 gegen deinen VfL Wolfsburg, ja, man kann es also sagen. Überragende erste Halbzeit gespielt oder vielleicht hat Wolfsburg auch einfach eine ganz schlechte erste Hälfte
gespielt. Wolfsburg hat eine schwache Hälfte gespielt, wirkten so ein bisschen von der Rolle, aber ich fand, Köln hat wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel abgeliefert, gerade in der ersten Hälfte. Und das hat mir dann eben auch wieder Hoffnung gemacht für die Kölner, wenn es eben um den Abstiegskampf geht. Dennoch glaube ich, wenn wir jetzt Hertha, Mainz und Köln nehmen, dass Köln die schlechtesten Chancen hat von den 3 Teams.
Man hält aber an Markus Gisdol fest. Er bekommt sein letztes Spiel mal wieder. Und das ist gegen Mainz 05. Nächste Woche. Soll es anders
sein? 6-Punkte-Spiel, ja.
Ja, wieder mal. Und Gisdol hat es ja eigentlich zuletzt immer wieder bewiesen, dass, wenn es drauf ankommt, er da ist und sein Team dann eben auch. Da dürfen wir auch drauf gespannt sein. Wie gesagt, kommende Woche gegen Mainz 05. Und zu guter Letzt, Arminia Bielefeld bleibt auf Platz 17 trotzdem Punkt mitgenommen aus Mainz. Immerhin nicht verloren gegen diese starken Mainzer, was aus meiner Sicht vor allem um einen richtig starken Stefan Ortega liegt, weil der Torhüter schon eine überragende Saison insgesamt spielt.
Ja, aber ohne Tore kannst du dich da auch nicht befreien. Ein Treffer haben sie gemacht. Das war auch ein Fernschuss, wenn ich mich nicht irre. Dementsprechend offensiv sehe ich da bei Arminia Bielefeld jetzt nicht die Qualität, mit der man da besteht im Abstiegskampf.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wenn du jetzt eine Prognose triffst, Schalke klammern wir mal aus, die werden aller Voraussicht nach Tabellenletzter. Bielefeld, Köln, Mainz und Hertha. Wer wird direkter Absteiger neben Schalke?
Arminia Bielefeld, glaube ich, tatsächlich. Also, wenn ich jetzt auf diesen Spieltag schaue, auf jeden Fall. Und auch ansonsten traue ich es tatsächlich eher Köln, Mainz und Hertha noch zu als Bielefeld.
Ja, und Relegationsplatz, das lässt sich natürlich alles nicht sagen. Aber wenn du jetzt so ein Bauchgefühl mal kurz raushauen kannst, wer wird 16.
Köln oder Hertha? Ich glaube, Mainz wird es auf jeden Fall schaffen, könnte ich mir vorstellen. Und wenn ich mich zwischen Köln und Hertha entscheiden müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich sogar für Hertha entscheiden.
Ja, krass, ey. Was eine Saison.
Die haben sie sich auch anders vorgestellt.
Ja, natürlich. Und es ist ja auch nicht so, dass die Konkurrenz so bärenstark ist. Werder, Hoffenheim, auch Augsburg. Ja, natürlich, die haben jetzt alle über 30 Punkte. Aber das ist jetzt auch noch nicht, auch vor allem spielerisch, das, was man sich unter richtig gutem Bundesliga-Fußball vorstellt. Das ist es in dieser Saison überhaupt nicht. Ja, die Hertha gegen Leverkusen gewonnen vor zwei Wochen vor der Länderspielpause, souverän mit 3:0. Und jetzt zumindest beim großen Rivalen in Ost-Berlin, Köpenick, zumindest 1:1 gespielt. Aber auch da bin ich sehr gespannt, weil du kannst es dir doch nicht erlauben, abzusteigen als Hertha.
Als Big City Club.
Wahnsinn. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Klassenerhalt. Ich sehe es
ähnlich. Aber wirklich sehr, sehr spannend. Also diese Prognose, die wir gerade getroffen haben, das ist alles große Spekulation. Es kann auch ganz anders kommen.
Und es ist ja wieder mal so, dass es im Kampf um den Abstieg so spannend ist. Meisterschaft ist entschieden. So, sogar die Champions League-Plätze sind.
Ich würde auch sagen, die ersten sechs stehen am Ende der Saison auch da, wo sie jetzt gerade stehen.
Okay.
Könnte ich mir vorstellen.
Durchaus. Kann ich mir auch vorstellen. Aber dann hast du natürlich noch mit Union, Stuttgart, Gladbach und Freiburg zähle ich auch noch dazu.
Potenzielle Anwärter, ja.
Die auch noch da reinrutschen wollen. UEFA Conference League gibt es ja auch noch. Ne?
Richtig, der Max-Kruse-Wettbewerb, auf den er richtig Bock hat.
Stand jetzt, spielt dort. Oh, ich weiß es gar nicht. Stuttgart, der Achte, ne? Wahrscheinlich. Also,
ich weiß gar nicht, wie das geregelt ist. Spielt der Achte in diesem Wettbewerb und der Siebte qualifiziert sich für die Euroleague-Qualifikation oder wie ist das?
Ja, ich glaube, es ist ja so, dass der Sieger des DFB-Pokals automatisch ja gesetzt ist in der Europa League. Mhm. Das wird in diesem Jahr ja wahrscheinlich auf RB Leipzig hinauslaufen. Und Leipzig hat sich dann ja sowieso schon für die Champions League qualifiziert. Das heißt, Deutschland bekommt einen Platz mehr in der Euroleague. Das wäre dann der Siebte.
Und dadurch wird der achte Platz eben zu diesem
Conference League Platz.
Okay, ja.
Also europäischer Fußball
bald. Na gut, da können sich dann eben auch Teams wie Gladbach, Stuttgart und Union noch echte Hoffnungen machen.
Ja, ich glaube, das will wirklich niemand von denen. Das wäre auch wirklich mal ganz spannend, auch inwieweit sich das ökonomisch auswirkt. Weil klar, Union kann jeden Cent gebrauchen, aber ich weiß nicht, ob das so lukrativ ist. Ich meine, die Euroleague wird ja schon hinterfragt und dann noch die UEFA Conference League und welche Mannschaften aus den anderen Ligen spielen da auch noch mit, aus welchen Ländern, mit welchen Reisestrapazen ist das wiederum verbunden? Also
es ist nicht wahnsinnig attraktiv, also weder für die Spieler noch für die Fans. Vielleicht ökonomisch, das wäre dann aber auch wirklich das einzig Positive, das dann bei rumspringen würde. Du hast dann aber auch wieder eine Dreifachbelastung, also letztendlich weiß ich nicht, wie sehr die Vereine dann am Ende davon profitieren werden.
Ja, wahrscheinlich fast gar nicht. Denn, und was ein Übergang, Janis, was ein Übergang. Dreifachbelastung. Wer hat die dieses Jahr nicht?
Der VfL Wolfsburg.
Genau. Und weshalb nicht? Weil sie irgendwie unnötigerweise das verkackt haben gegen, nennen wir nochmal den Gegner.
Du, ich habe den Namen auch nicht mehr im Kopf.
Und das sagt nämlich alles. In der Qualifikation zur Europa League eben richtig gescheitert.
Ja, durch ein ganz blödes Tor, ich glaube in der letzten Minute der Nachspielzeit oder so. Also wirklich völlig unnötig, aber wer weiß, ob sie jetzt da stünden, wo sie jetzt stehen.
Korrigier mich, es war das wichtigste Tor der Saison wahrscheinlich, das Gegentor.
Ja, also ich glaube wirklich, sie haben sehr stark davon profitiert und ich glaube mittlerweile sind sie auch gar nicht mehr so traurig, dass sie diese Saison in dem Wettbewerb Europa League nicht mitgespielt haben.
Genau, weil bei denen läuft es ja richtig, genau wie bei Eintracht Frankfurt, das nur kurz ergänzt, weil auch die haben diese Doppel-Dreifachbelastung eben auch nicht.
Ja.
Und in Zeiten von Corona, und das muss man jetzt leider wieder erwähnen, sind diese Reisen ja nicht sonderlich angenehm. Ja, also die sind nie angenehm, aber die Pandemie hat das sicher nicht noch verbessert.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Keineswegs. So, und von daher der VfL Wolfsburg eben mit vollem Fokus auf die Bundesliga-Saison. Gerade schon erwähnt, du bist ja Anhänger des VfL. Erste Frage, wie kam es dazu?
Also, ich war vorher Fan des Hamburger Sportvereins. Das war aber jetzt wirklich eigentlich keine Entscheidung, die ich so richtig getroffen habe, sondern das war einfach so, mein Umfeld war Hamburg-Fan. So meine Freunde in der Schule, dementsprechend brauchte ich einen Verein, um dazuzugehören, also war es eben der HSV. So. dann, als ich begonnen habe, mich etwas mehr für Fußball zu interessieren, war der VfL Wolfsburg tatsächlich sehr, sehr stark. Das war die Saison unter Felix Magath, 2008, 2009.
Zufälligerweise.
Grafitsch und Dzeko, das Traum-Sturm-Duo ganz vorne. Und dann habe ich mich so ein bisschen in diesen Verein verliebt. Und seitdem bin ich auch dabei geblieben, weil dann muss man auch die Treue halten. Ich bin schon einmal fremdgegangen mit einer anderen Mannschaft. Und jetzt bleibe ich auch bei meiner neuen.
Ah ja, okay. Ich habe ja schon vor 3 Wochen oder so angekündigt, als Tim Niemeyer zu Gast war, der ja Anhänger der TSG Hoffenheim ist, dass es nicht besser wird. Und jetzt haben wir mit dir hier den nächsten sitzen.
Ey. Ein Stück mehr weit Tradition haben wir schon, glaube ich. Ja. Wir sind zwar der jüngere Verein, aber wir spielen in der Bundesliga schon länger eine größere Rolle. Und wir sind ja auch eher eine Werkself. Ist ja nochmal ein bisschen was anderes.
Absolut. Der Wout, der schraubt auch immer gern noch an den VW-Ups, ne? Oder an den, komm. Ist ja egal. Es ist ja auch schön, dass es den VfL Wolfsburg gibt, generell. Und die sind auch sehr erfolgreich, was ich gerade schon erwähnt. Platz 3, 54 Punkte und nur 3 Punkte hinter RB Leipzig. Ist die Vizemeisterschaft jetzt das neue Ziel?
Nein, das ist definitiv nicht das neue Ziel. Also mit der Champions League gibt man sich auf jeden Fall zufrieden. Das gibt man jetzt auf jeden Fall nicht mehr aus der Hand, weil da hast du jetzt wirklich ein dickes Polster.
Aber ich möchte kurz mal was dazu sagen. Wolfsburg spielt noch gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Frankfurt und auch gegen Borussia Dortmund.
Ja, Wahnsinn. Also ein sehr, sehr hartes Restprogramm auf jeden Fall. Aber ich finde RB Leipzig in dieser Saison trotzdem immer noch ein Stück weit besser als den VfL Wolfsburg. Das hat auch das Duell im DFB-Pokal gezeigt, wo sie rausgeflogen sind, dass da doch schon nochmal so ein kleiner Klassenunterschied ist. Und dementsprechend finde ich auch, dass RB Leipzig die Vizemeisterschaft dann vielleicht auch ein Stück weit mehr verdient hat. Und ich glaube, da sollte man jetzt nicht noch irgendwie die Ansprüche weiter hochschrauben. Man steht gut da, wo man gerade ist. Und da sollte man auch die Saison beenden auf Platz 3 oder Platz 4. Platz 3 wäre natürlich ideal. Und ich finde, mit 4 Punkten Vorsprung aus Eintracht Frankfurt sollte man sich trotz des harten Restprogramms das nicht mehr aus der Hand nehmen lassen.
Oh, was ein Wort zum Montag. Ja, wir nehmen übrigens am Ostersonntag hier auf. Natürlich, ja, der Anschlusstreffer erscheint ja trotzdem. Auch Feiertage spielen da keine Rolle, damit ihr Ostermontag an dem freien Tag schön etwas auf die Ohren bekommt. Genau so muss und soll es natürlich auch sein. Also der VfL Wolfsburg bleibt dann ja aus deiner Sicht wahrscheinlich Dritter, was ja ein Riesenerfolg darstellen
würde. Das hätte sich vor der Saison auf jeden Fall keiner denken können.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Und auch während der Saison, anfangs der Saison, ne? Der kleine Streit möchte ich es mal nicht nennen, aber es gab ja schon so ein bisschen Differenzen zwischen Jörg Schmadtke und Oliver Glasner, weil Oliver Glasner öffentlich die Kaderplanung kritisiert hat, hat gesagt, auf gewissen Positionen hätte ich mir noch einen Spieler gewünscht, den ich nicht bekommen habe. Das öffentlich zu äußern ist natürlich nicht so klug, weil es von den Medien dann gerne als Kritik an den Verantwortlichen gedeutet wird. Und dann hat der Kicker schon eine Schlagzeile rausgebracht, Oliver Glasner vor dem Aus in Wolfsburg. Gott sei Dank ist es so nicht gekommen, denn auch ihm haben sie es auf jeden Fall zu verdanken, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Und Jörg Schmadtke hat da auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, an ihm festzuhalten. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das bei ihm überhaupt mal zur Debatte stand. Medial hat man dann doch schon den Eindruck gewonnen. Aber wie dem auch sei, es ist gut so, wie es aktuell ist.
Ja, aber glaubst du denn wirklich, dass Glasner den Sportdirektor damit nicht kritisiert hat? Weil es ist ja ein klarer Angriff, wenn du dich in einer Pressekonferenz dazu äußerst und mit der Kaderzusammenstellung unzufrieden bist. So, das ist ja doch dann auch schon eine deutliche Kritik.
Das kann man auf jeden Fall so werten. Deshalb will ich auch den großen Medien da überhaupt keinen Vorwurf machen, dass sie es so gedeutet haben, weil das ist dann auf jeden Fall nicht aus der Luft gegriffen, wie du es gesagt hast. Es war auf jeden Fall unklug. Ich weiß nicht, ob er das so, also er selber ist danach ja zurückgerudert und hat gesagt, man hat es falsch verstanden. Es war wirklich sehr, sehr unglücklich von ihm und das hätte er sich vorher besser überlegen müssen, wie er sich darüber äußert. Und ich meine, er hat sich damit selber auch in Schwierigkeiten gebracht. Seine Mannschaft Gott sei Dank nicht, hat man ja danach noch gesehen. Die haben die Kurve gekriegt, aber er hat dafür gesorgt, dass sein Stuhl wackelt.
Ja, und völlig unnötig, weil der Kader scheint ja so schlecht jetzt nicht zu sein. Ne? Sonst wird man ja nicht da stehen, wo man steht Und
ich wüsste auch nicht, wo du noch Verstärkung bräuchtest,
genau,
auf welchen Positionen.
Das finde ich ja beim VfL auch in dieser Saison so krass, dass du, Wout Weghorst jetzt mal ausgeklammert, für jeden Spieler eigentlich gleich einen Ersatz parat hast.
Ja.
Natürlich hast du mit Maxi Arnold zum Beispiel eine Stütze im Team, die so auch nicht wegbrechen
genau.
Darf. Und in der Defensive natürlich mit John Anthony Brooks ebenfalls. Aber auch der VfL hatte ja doch in dieser Saison schon einige Probleme, beispielsweise mit dem Coronavirus, weil sich der ein oder andere Spieler nicht so an die vorgeschriebenen Maßnahmen und Regeln gehalten hat.
Yeah.
Da gibt es ja vor allem den Innenverteidiger
Maxence Lacroix.
Maxence Lacroix und der wie heißt der?
Pongracic.
Pongracic, so wird er ausgesprochen.
Genau. Nee, aber ich glaube, stimmt, Brooks war es und Pongracic. Lacroix war, glaube ich, unschuldig, was das angeht.
Okay, was ich sagen möchte, es gab auch innerhalb des Teams einige Corona-Fälle.
Ja.
Und auch in dieser Zeit konnte man diese Spieler, zu denen übrigens auch Maxi Arnold zählte, ersetzen. Und ein Yannick Gerhard beispielsweise, der ja schon vom Fenster weg war, sticht empor und ist seitdem gesetzt. Und das finde ich eben sehr, sehr krass in dieser Saison. Ich glaube auch, dass dieser Disput zwischen Glasner und Schmadtke sehr, sehr wichtig war im Endeffekt, weil durch Reibung dann doch auch Energie entsteht. 5 Euro ins Phrasenschwein jetzt an der Stelle. Und man dadurch dann eben auch den Erfolg eben generiert,
genau,
hat.
Und ich finde auch in der Offensive haben sie eine genauso gute zweite Reihe. Renato Steffen ist ja jetzt auch leider verletzt. Brekalo ersetzt ihn momentan, macht er wirklich sehr, sehr gut. Der war ja jetzt auch vorher nicht in Form, hat keine große Rolle mehr gespielt unter Glasner, aber kämpft sich jetzt auch wieder so langsam zurück. Hat den Siegtreffer gegen Köln erzielt. Maximilian Philipp hast du auch noch. Zündet zwar auch noch nicht so richtig, ist aber auch ein qualitativ sehr hochwertiger Spieler. Von daher, glaube ich, dass auch die zweite Reihe, die sie eben haben, die so stark ist, auch Grund dafür ist, dass sie so gut spielen und diese Ausfälle wegstecken können.
Ja, und was sagst du, bleibt Weghorst, wenn sie in die Champions League kommen?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, wenn sie die Champions League nicht schaffen sollten, aber davon gehen wir mal nicht aus, dann ist er weg. Ansonsten, wenn sie jetzt die Champions League schaffen, wüsste ich eigentlich nicht, was dagegen spricht, dass er bleibt. Weil er fühlt sich in der Stadt Wolfsburg sehr wohl, er fühlt sich in der Mannschaft sehr wohl, er hat einen Stammplatz, den müsste er sich anderswo vielleicht erkämpfen. Da hätte er mehr Konkurrenz, wenn es nach England ginge, zu den Top-Clubs. Glaube ich nicht, dass er es da so leicht hätte, vorne die Nummer 1 zu werden. Also auf jeden Fall wäre die Konkurrenz deutlich größer. In Wolfsburg hast du nur Ginczek, der immer verletzt ist, und Bartosz Bialek, der noch wahnsinnig jung ist. So, das würde dafür sprechen, bei Wolfsburg zu bleiben und natürlich die Champions League. Also warum nicht noch eine Saison mit dem VfL Wolfsburg Champions League spielen und versuchen, da sehr weit zu kommen? Wüsste ich überhaupt nicht, warum man sich da anders entscheiden sollte.
Ja, es gibt ja auch keinen besseren Karriereschritt, wenn man sich das mal jetzt überlegt. Wo soll er denn hingehen? Er kann jetzt zum FC Arsenal gehen zum Beispiel, aber das spielt er dann wahrscheinlich nicht mal europäisch. Das ist doch auch nicht der nächste Schritt, ist nicht der nächste Schritt zu sagen, ich spiele mit dem VfL in der Champions League, mach da auch europäisch auf mich aufmerksam, weil er ist ja nicht mal ein niederländischer Nationalspieler, das musst du dir mal reinziehen.
Ja, Wahnsinn.
Da würden sich Joachim Löw und Co. die Finger nachlecken, um so einen Spieler im Team zu haben. Warum sollte er denn gehen? Also ich denke auch, die Chancen sind durchaus da, auch dass er bleibt, aber mein Gefühl sagt mir, irgendwie ist Weghorst auch wieder so ein Typ, der dann nochmal den nächsten Schritt gehen will.
Ich glaube auch. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass er nochmal zu einem großen Namen gehen will. Also ob das jetzt die Champions League ist oder nicht, aber eben auch so ein Club wie Arsenal ist ein großer Club. Wenn dann die Fans wieder zurück im Stadion sind, ist das definitiv reizvoller als der VfL Wolfsburg.
Was?
Das ist, das ist das Einzige, was dafür spricht. Aus sportlicher Sicht eigentlich nicht sonderlich viel.
Ja, wir warten da auch ab. Und das Gleiche gilt ja eigentlich auch für André Silva bei Eintracht Frankfurt, ne?
Ja.
Weil das ist ja genau der gleiche
Fall. Das ist der Weghorst von Frankfurt, genau. Ja, auch da würde ich sagen, Junge, bleibt noch mal ein Jahr in Frankfurt. Ich weiß nicht, wie alt ist der Silva, aber
André Silva, ich glaube, der ist noch jung, 23, 24. Ich schaue ganz kurz parallel hier nach. Wir sind ja quasi auch ein Live-Podcast hier. André Silva, zack, einmal eingegeben, 25 schon.
Ja, aber... Also,
nein, der hat ja auch noch Zeit und das wäre doch auch für ihn der beste Karriereschritt, eben bei einem mittelmäßigen Verein, mittelgroßen Verein. Übrigens, stimmungstechnisch kommt, glaube ich, gar nichts an Eintracht Frankfurt ran. Wenn die in der Champions League spielen, dann möchte ich echt dabei sein, weil das ist, glaube ich, Endlevel.
Ich habe halt Angst, dass es André Silva, wenn er wechselt, so geht wie Luka Jovic, dass er da irgendwo vergrault wird und ja, der hat das nicht verdient. Der muss bei so einer geilen Mannschaft wie der Eintracht seine Leistung zeigen.
Jetzt heißt es ja, dass Adi Hütter, Eintracht-Trainer, neuer Coach bei Borussia Mönchengladbach werden soll. Marco Rose Nachfolger.
Ja.
Also, was hältst du davon?
Also, das wäre auf jeden Fall kein Schritt nach vorne. Also, ich wüsste überhaupt nicht, was dafür sprechen sollte. Vielleicht kriegst du in Gladbach nochmal ein bisschen mehr Geld. Aber wenn du mit der Eintracht in die Champions League ziehen kannst, einen geilen Kader hast, bist mit Kostic, mit Jovic, mit Silva.
Ja, Jovic ist ja wahrscheinlich dann wieder weg.
Stimmt, der ist ja nur
ausgeliehen. Wobei, auch da, also vielleicht halten
sie ihn. Gibt es eine Kaufoption?
Nee, leider nicht. Aber ich weiß nicht, was Real mit dem will. Also eigentlich, bei Real sollte er die Tür irgendwie zumachen und ein neues Kapitel beginnen. Und warum nicht mit der Eintracht, mit André Silva, mit Adi Hütter?
Naja, auf jeden Fall findet Adi Hütter in Frankfurt eine Mannschaft vor, die Champions League tauglich ist. So. Und auch einen besseren Kader als in Mönchengladbach, meiner Meinung nach. Und mit Mönchengladbach wird er maximal eben Europa League spielen können. Und für mich wäre das jetzt überhaupt kein weiterer Schritt nach vorne. Eher in die andere Richtung.
Gleiches gilt dann ja wahrscheinlich auch für Oliver Glasner. Auch der ja im Gespräch bei den Fohlen. Also ich bin da auch sehr gespannt, wie die Pläne von Max Eberl aussehen. Wir haben uns ja alle sehr gefreut, als die Meldung mit Xabi Alonso aufploppte. Ja. Das wäre ja auch aus Bundesliga-Sicht einfach so schön, diese Legende, diese spanische Legende, die er auch beim FC Bayern nochmal abgeliefert hat, sowohl menschlich als auch fußballerisch,
toller Typ, die
zurückkehrt. Ne? Ja.
Ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn so ein toller Typ an der Seitenlinie steht bei uns. Aber gut, wir werden sehen, was kommt.
Ja, ganz abgesagt ist die Geschichte ja auch noch nicht. Er hat seinen Vertrag verlängert bei Real Sociedad, aber Hakan Calhanoglu hat damals seinen Vertrag auch beim HSV verlängert und der war 2 Monate später aber sowas von in Leverkusen. Also darauf kann man im Fußball bekanntlich nichts geben, wobei ich da vor allem Xabi Alonso nicht so einschätze wie Hakan Calhanoglu, aber das nur am Rande. Ja, also das Trainerkarussell in der Bundesliga wird weitergehen. Bislang steht eben nur fest, dass Marco Rose neuer Trainer beim BVB wird. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ansonsten, wir haben heute einige Namen mal durchgespielt. Hansi Flick, also Tendenz dann ja doch eher DFB. Mhm. Was passiert mit Adi Hütter? Was passiert vielleicht auch mit Oliver Glasner? Aufhören, wenn es am schönsten ist und so. Und das war ja bei Labbadia damals nichts anderes in Wolfsburg. Also da bin ich echt sehr gespannt. Ja, aber
bei Labbadia war das Problem, dass er sich ja mit Schmadtke nicht verstanden hat. Da gab es ja Differenzen. Das war der Grund, warum Labbadia den VfL verlassen hat. Ich glaube, der hätte sonst gerne noch eine Saison gespielt mit denen. Er hat sie ja in die Europa League gebracht, hat aber nie mit denen in der Europa League antreten können. Und ich glaube, das hätte er sich schon gewünscht. Ich glaube, Glasner hat Bock auf die Aufgabe in der Champions League und ich wüsste wirklich nicht, was dafür sprechen sollte, den Verein zu wechseln.
Dann Sebastian Hoeneß, Entschuldigung, bei Hoffenheim ja massiv in der Kritik, auch nach der Niederlage jetzt gegen den FC Augsburg. Keine klare Spielidee erkennbar, keine Alternativen, wenn man hinten liegt und generell, ja, viel Pech auch, muss man ehrlicherweise immer dazu sagen, dass sich schon durch die ganze Saison zieht. Also das vielleicht jetzt für diese Woche mal immer im Auge behalten, was passiert mit Sebastian Hoeneß. Das Programm jetzt auch nicht ganz einfach, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht es gegen Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und Bayer Leverkusen in den nächsten 3 Partien. Also das ist alles auch für Hoeneß eine knifflige Situation. Dann Markus Gisdol, mal schauen, ob er diese Saison überlebt beim 1. FC Köln. Mal wieder ein Endspiel für ihn.
Richtig,
ja. Nächste Woche gegen Mainz 05. Die Mainzer gehen, na gut, als Favorit geht man nie ins Spiel im Abstiegskampf, aber tendenziell gehen sie mit dem größeren Optimismus in die Partie und dürfen das auch, wenn man sich die letzten Wochen anschaut. Also es kann einiges passieren in den kommenden Wochen. Ich bin da sehr gespannt. Obenrum ist alles klar.
Genau.
Und untenrum wird es dann interessant.
Richtig.
Also, das zu dieser Gesamtsituation und um diese 50. Folge jetzt nochmal ganz wunderbar abzurunden, haben wir jetzt noch das für euch.
Spieler des Spieltags.
Das habe ich ja gerade schon anklingen lassen. War für mich an diesem Spieltag Stefan Ortega, Torhüter von Arminia Bielefeld. Der spielt schon eine überragende Saison. Die ganze Zeit hält ganz viele fast unhaltbare Bälle, hält eigentlich das, was er halten muss. Wenige Patzer von ihm und auch am Fuß ein überragender Torhüter. Und nicht umsonst, so habe ich mal gelesen und gehört, scheint der FC Bayern Interesse daran zu haben, jetzt zum Ende der 50. Folge und zum Ende auch meines Bierchens, das wir hier während der Aufzeichnung trinken, wird's mit der deutschen Sprache schwierig. Nein, nicht umsonst soll der FC Bayern eben daran interessiert sein, ihn als Ersatztorhüter zu verpflichten. Ortega ist sogar ist ja Deutsch-Spanier, aber Münchner Vergangenheit, bei 60 gespielt, also auch da noch mit der Stadt verbunden, und sollte Nübel den Verein dann vielleicht doch nochmal zumindest per Laie verlassen, bräuchte man ja einen Ersatzmann, und Ortega wäre natürlich geeignet dafür. Ich würde ihm natürlich aber eher raten, so wie jedem Torhüter eigentlich, zu einem Verein zu gehen, bei dem man spielt, oder halt einfach bei der Arminia zu bleiben. Das passt ja auch. Aber auch jetzt auf diesen Spieltag gesehen, ein überragender Rückhalt, Stefan Ortega. Jannis, wie sieht's bei dir aus mit dem Spieler des Spieltags?
Ich habe mich für Markus Thüram entschieden. Der hat am Samstag ja eindrucksvoll gezeigt, dass er im Gladbacher Spiel den Unterschied macht. Nach wie vor ist jetzt nach seiner Sperre nochmal gut zurückgekommen. Kaltschnäuzigkeit und Torinstinkt bewiesen gegen Freiburg, wie man ihn sonst von Haaland kennt. Und hat eben mit seinen beiden Toren, die auch wirklich gut rausgespielt waren von der Gladbacher Mannschaft und wo er gut vollendet hat, das Spiel gegen Freiburg gedreht und war maßgeblich für den Sieg der Gladbacher verantwortlich.
Wenn mich nicht alles täuscht, sogar der einzige Spieler am Wochenende mit einem Doppelpack.
Ja.
Also.
Dann hat er es doch verdient.
Gute Wahl. Kann man nicht anders sagen.
Flop des Spieltags.
Ist für mich wieder einmal die Moral oder Ecki Häuser-Voice. Die Mentalität des BVB. Ich habe es gerade schon vor einigen Minuten angesprochen. In diesem entscheidenden Spiel, im Spiel um die Königsklasse, ich meine, genau so eins war es nämlich, nicht da zu sein und auch, ja, nicht zu kämpfen, zumindest nicht so zu kämpfen, wie man kämpfen sollte. Anders als Eintracht Frankfurt, bei dem man das genau gesehen hat, war beim BVB davon nämlich überhaupt nichts zu sehen, und das enttäuscht mich immer wieder, denn Borussia Dortmund gehört in die Champions League und die Spieler, die dort spielen, gehören in die Champions League, und man schafft es nicht, das konstant auf den Platz zu bringen. Und das enttäuscht mich einfach als Fan der Fußball-Bundesliga. Auf der anderen Seite hat man es dann auch nicht anders verdient.
Und aus dem Grund habe ich mich genauso wie du für Borussia Dortmund entschieden.
Ach, Wahnsinn. Kannst du dem noch irgendwas hinzufügen?
Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Wir haben es ja eingangs schon eingesprochen. Du hast es gerade auch nochmal sehr gut zusammengefasst. Dementsprechend möchte ich es auch dabei belassen.
Alles klar, dann machen wir jetzt mal mit was Positivem weiter.
Überraschung des Spieltags.
Kommt dann von der anderen Borussia aus München-Gladbach. Denn die lagen gegen den SC Freiburg mit 0:1 zurück. Und es ist ja bekannt, dass es in Gladbach gerade nicht so wunderbar läuft. Und Marco Rose steht ja schon seit längerem in der Kritik, und da dachte ich, na gut, jetzt liegen sie gegen Freiburg hinten, das wird doch nichts. Und der Auftritt war auch nicht sonderlich gut in der ersten Halbzeit. Mhm. Aber dann hat Rose, der ja im Sommer BVB-Trainer wird, scheinbar die richtigen Worte gefunden in der Kabine, sodass sein Team in der zweiten Halbzeit schon einen ganz anderen Auftritt hinlegte. Direkt einen Doppelpack erzielte durch Markus Thüram. Mhm. Ja, da schließt sich der Kreis, und ja, das Spiel dann letztlich auch gewann, natürlich glücklich am Ende noch den Ausgleich kassiert, aber es war abseits. Und das Glück brauchte Borussia Mönchengladbach jetzt auch einfach.
Es waren zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Und Gladbach hat sich wirklich sehr, sehr schwer getan in der ersten Hälfte. Die waren noch nicht richtig auf dem Platz. Freiburg war wahnsinnig dominant. Und dann, ja, in der zweiten Halbzeit komplett anderes Spiel. Mehr Wille, mehr Kampfgeist. Und ja, dementsprechend auch, würde ich sagen, geht das 2-1 auch gegen Freiburg in Ordnung am Ende.
Genau, und spätestens jetzt kann man wahrscheinlich sagen, dass die Mannschaft nicht gegen den Trainer spielt. Das hat sie nie getan. mir wurde das eh immer ein bisschen zu einfach gemacht von den Leuten, dass man sagt, das ist jetzt hier alles Marco Rose. Nein, natürlich hat da jeder seinen Anteil dran, aber auch Marco Rose hat jetzt Anteil an dem Erfolg über den SC Freiburg. Deshalb das meine Überraschung des Spieltags. Was sagst du denn dazu?
Ja, das haben wir ja auch schon angesprochen. Hier, Klaas-Jan Hünteler. Ich fand erstmal überraschend, dass er überhaupt beginnen durfte. Dass er in der Startelf stand, habe ich nicht mit gerechnet. Und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass der mit seinen 37 Jahren immer noch wahnsinnig torgefährlich sein kann. Was man von ihm diese Saison gesehen hat, sah so ein bisschen anders aus, auch in Sachen Mentalität. Und jetzt an diesem Spieltag habe ich nochmal gemerkt, wie wichtig er in Sachen Mentalität für Schalke 04 sein kann. Und ich glaube, wenn er das von Beginn an auf Schalke ausgestrahlt hätte, dann wäre das im Abstiegskampf sehr hilfreich gewesen. Kommt jetzt natürlich leider ein bisschen spät und das tut dann auch ehrlich gesagt ziemlich weh, wenn man sieht, was der für eine Ausstrahlung haben kann, was der abliefern kann, dass das eben jetzt erst eintritt.
Also deine kühne These an der Stelle.
Die kühne These.
klauen wir mal von anderen Fußball-Podcasts jetzt einfach. Wenn Klaas-Jan Hünteler von Anfang an in guter Form gewesen wäre, würde Schalke nächstes Jahr noch in der Bundesliga spielen?
Na gut, also die hatten ja auch schon vorher einen sehr großen Rückstand auf die anderen Konkurrenten gehabt, aber ich denke mal, dass der Abstiegskampf noch ein bisschen spannender gewesen wäre und vielleicht wäre die Relegation zumindest in Sichtweite gewesen und das wäre ja auch schon mal beflügelnd für die Schalke, aber so, ja, gut, jetzt erwartet keiner mehr von denen was. Ich glaube, dass das auch mit ein Grund dafür war, dass sie gegen Leverkusen verhältnismäßig stark aufgetreten sind. Und vielleicht ist es auch der Grund gewesen, warum Hünteler wieder gezündelt hat. Aber wie gesagt, das Ding ist durch.
Ja, man erwartet nichts mehr von Schalke. Man erwartet eben nur noch, dass sie jetzt fighten. Dass sie auf dem Platz als Einheit agieren. Und das war ja, Alter, du bist Wolfsburg-Fan, du hast das Spiel gesehen. Das war ja gerade in Wolfsburg richtig. Eine Vollkatastrophe.
Und da kann man jetzt auch wieder Shkodran Mustafi ansprechen, der ja jetzt auch aussortiert wurde aus dem Kader vor dem Spiel gegen Leverkusen. Und für mich die logische Konsequenz. Ich war erst so ein bisschen überrascht, weil er ja eigentlich immer ein Kandidat für die Startelf war und weil sich das jetzt nicht abgezeichnet hat. Aber es hieß wohl auch in den Trainings Einheiten hat er nicht das gezeigt, was man von ihm erwartet hat und deshalb eben auch die logische Konsequenz, dann nehmen wir den halt auch nicht mit und
absolut.
Für mich dann eben auch die richtige Entscheidung. William ja auch zum Beispiel nicht im Kader gewesen gegen Leverkusen, der wird da sicherlich auch bereuen, den Weg nach Schalke gegangen zu sein jetzt für ein halbes Jahr, der wurde ja ausgeliehen aus Wolfsburg, gibt sicherlich einfachere Aufgaben, wenn man mal für ein Jahr ausgeliehen wird nach einer Verletzung, aber gut, so ist das halt.
Ja, aber genau das ist auch, glaube ich, das, was die Fans jetzt auch wollen, dass eben nicht diese Spieler jetzt auf dem Platz stehen, die nach einem halben Jahr sowieso wieder wechseln. Mustafi, William, du hast es gerade gesagt.
Ja.
Und genau die sollen da jetzt mal irgendwie in ihrer, weiß ich nicht, fetten Wohnung in Düsseldorf auf dem Balkon sitzen und Gin Tonic
was,
trinken.
Was, in Düsseldorf? Die wohnen doch bestimmt alle in Gelsenkirchen-Schalke.
Selbstverständlich. Warst du schon mal da?
Ich war noch nie da, aber ich kann mir vorstellen, also ich habe schon viel von gehört. Also ich weiß, dass es jetzt nicht das Nobelviertel des Ruhrpotts ist.
Ja, hast du ja gut aufgepasst. Nein, deshalb, ich glaube, das ist schon der richtige Weg, den sie jetzt gehen. Peter Knebel ist jetzt Sportvorstand. Auch das, glaube ich, ein guter Weg. Der hat schon jetzt gesagt, dass Gramotzes auch in der zweiten Liga Cheftrainer sein wird.
Das heißt, er wird nächste Saison Cheftrainer sein.
Der wird Cheftrainer sein und das finde ich gut. Also Klarheit zu schaffen, finde ich an der Stelle gut. Dann auch auf Spieler zu bauen, die noch da bleiben werden. Vor allem die Jugend jetzt zu fördern, finde ich auch gut. Das passiert gerade. Die Saison ist verloren. Schalke, ach, fuck. Ich wollte doch gar nicht mehr über Schalke heute reden. Ich hatte doch vorhin mich schon dafür gefeiert, dass wir die nach 30 Sekunden durch.
Es fehlt einfach so wunderbar viel Gesprächsstoff.
Ja, immer wieder, ne? Immer wieder. Janis, ich gucke kurz mal auf meine Liste. Inhaltlich haben wir, glaube ich, alles besprochen. Bevor ich dich gleich verabschiede, bleibt mir noch eine Sache anzukündigen. Morgen, also am Dienstag, das ist dann der 6. April, kommt ein Interview hier im Anschlusstreffer, das ich führen werde am Montag und das solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Es wird bestimmt sehr gut, mit wem, das verrate ich natürlich nicht, das könnt ihr dann sehen und euch auch gerne anhören. Dann, zweiter Punkt, bitte abonniert den Instagram-Account vom Anschlusstreffer Und lasst gern mal Feedback da. Das ist uns immer sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie weiß, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Es ist eine besondere Situation gerade und deswegen würde ich persönlich mich darüber sehr, sehr freuen. Und dann gibt's Champions League unter der Woche. Dienstag City gegen Borussia Dortmund, Mittwoch Bayern gegen Paris Saint-Germain. Yannis, zum Ende, wie tippst du die beiden Partien? City-Dortmund erstmal?
Ja, ganz klar City. Ich sag mal 2-0 für City.
2-0, okay. Und Mittwoch dann Bayern gegen Paris?
Da traue ich den Bayern ein 2-1 zu.
2-1 ist notiert. Ich sage, City gewinnt 4-0 gegen Dortmund und Bayern und Paris trennen sich 0-0. Das also meine Tipps. Ja, wir kommen, Bierchen. Um Bierchen.
Um Bierchen?
Ja.
Machen wir.
Sehr gut.
Wunderbar. Ich werde die Spiele nicht gucken, weil ich bin ja morgens dann immer ab 6 Uhr auf Sendung hier bei Radio Zusa. Aber ich werde sehen, wie es ausgegangen wird und dann trinken wir, wenn wir die nächste Hip-Hop-Show haben hier im Sender.
Genau, und auch das wäre noch meine nächste Ankündigung gewesen. Jeden zweiten Freitag unsere Hip-Hop-Show hier auf Radio Zusa Represent. Die nächste Episode wird dann wann sein? Ich gucke kurz nochmal in den Kalender. Jeden zweiten Freitag, wie gesagt, das ist dann wieder der 16. April.
Ganz genau.
Und da lassen wir uns wieder was Schönes einfallen.
Ja.
Also auch da bitte reinhören. Abonniert Yannis bei Instagram, folgt dem Anschlusstreffer, folgt mir, lasst gern Feedback da. Yannis, schön, dass du da warst.
Es hat mich wahnsinnig gefreut, mal hier sein zu dürfen.
Und bitte bleib auch gern treuer Hörer.
Definitiv. Ich freue mich erstmal auf dein Interview mit Manu Thiele.
Du bist ein Wichser.
Ah nee, du hast es. Ach,
aber das lassen wir jetzt drin. Ey, ist okay. Ja, es kommt ein Interview. Aber wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann dürft ihr das auch gerne wissen.
Sorry.
Alles gut. Also in dem Sinne, habt eine schöne Woche und haut rein.
Tschüss. Ich wollte gerade sagen, du hast den Namen noch nicht gesagt.
Mann, du bist doch ein... Ei, ei, ei. Und der arbeitet beim Radio. Fass es nicht. Naja, so. Jetzt musst du mir mal helfen. Wie stoppe ich denn die Aufnahme? Beziehungsweise wo ist die Maus?
Hier kommt die Maus. Ja, wo ist denn die?
Jetzt fehlt die Maus. Ich dreh durch.
Nein. Doch, die kümmern die Sa-
Aua. Aua, ey.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.